SRF 1.
SRF 1.
Das ist Musik in den Ohren der Alpinsportler. Bei besten Pistenverhältnissen Ski- oder Snowboard fahren, in diesen Tagen geniessen viele Schweizer Familien so ihre Wintersportferien. Und drin, Profis gehen so an die ersten Rennen von der WM St. Moritz. Aber Hand aufs Herz, was wäre der Wintersport heute ohne künstlichem Schnee? Viele Skigebiete sind über Wochen auf potenzielle Beschneiungsanlagen angewiesen. Die Sendung Treffpunkt nimmt heute den künstlichen Schnee ein bisschen unter die Lupe und will in dieser Stunde herausfinden, wie künstlicher Schnee sich von natürlichem Schnee unterscheidet, wie Kunstschnee heute hergestellt wird und was für eine Zukunft die künstliche Beschneiung hat. Dani Vorler auf SRF 1, einen schönen guten Tag mit dem Nick Kamen und Promised Myself.
I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run?
Beste 80er-Jahre-Pop von Nick Kamen gehört hier auf SRF 1. In den letzten Tagen hat es endlich wieder ein bisschen Schnee gegeben in den Bergen. Super für all die, die in diesen Tagen in den Skiferien sind. Ohne Schnee machen bekanntlich so Sportferien nur halb so viel Spass. Wer will schon eine Woche im Hallenbad verbringen, wenn man es auf der Piste ein bisschen schädern kann? Bedingung ist immer, es hat genug Schnee. Es hat genug von diesem wunderbaren Weiss. Was aber ist Schnee eigentlich? Diese Frage habe ich Hans-Uli Reiner gestellt. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Industrieprojekt und Schneesport am Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF Davos.
Ja, Schnee ist grundsätzlich gefrorenes Wasser. Ob als Wassertröpfchen oder als Wasserdampf, der anfängt zu frieren. Dann entstehen die kleinen Eiskörnchen oder Eiskristalle. Und je nach Werdegang haben die unterschiedliche Formen.
Aber dann müsste es ja eigentlich Eisklümpel geben, also wie Eiswürfeln.
Ja, das kann es geben bei gewissen Temperaturen. Zum Beispiel der Graupel ist ja dann fast ein Eiswürfel. Aber im Normalfall entsteht ja der Naturschnee in der Atmosphäre, in dem der Wasserdampf sehr gesättigt ist. Und dann gibt es aber Gefrierkeime, die schlussendlich das Gefrieren in Gang setzen. Weil Wasser kann man eigentlich unterkühlen bis minus 40 Grad. Aber wenn dann ein sogenanntes Nukleationskeim oder eben ein Gefrierkeim dazukommt, dann fühlen die Wassertröpfchen an zu gefrieren und werden schwerer. Und im Fallen am Abkühlen auf der Erde haben dann die Zeit zum Wachsen. Und je nachdem, durch welche Feuchtigkeit dass die Körnchen dadurch fallen, wachsen die dann immer sechseckig und werden grösser oder verändern sich auch in der Form, während sie vom Boden abkühlen.
Und warum ist Schnee, künstlicher Schnee sogar mit eingeschlossen, immer weiss?
Ja, das hat mit dem Licht zu tun, das wir schauen. Das hat mit den Wellenlängen zu tun, dass wir einfach das gebrochene Licht als weiss empfinden.
Was für unterschiedliche Schneeformen gibt es?
Ja, es gibt natürlich tausende von unterschiedlichen Formen. Aber man kann das Ganze klein kategorisieren. Also man redet dann entweder vom Neuschnee, man redet dann von filzigem Schnee oder rundkörnigem Schnee. Aber selbstverständlich, gerade beim Neuschnee gibt es natürlich x beliebige Formen. Und es gibt ja offensichtlich nicht zwei Schneekristalle, die gleich aussehen.
Und wenn dir jetzt so die Schneeflocken, Schneekristall unter einem Mikroskop anschauen, Hans-Uli Reiner, wie unterscheidet sich künstlicher Schnee von natürlichem Schnee?
Ja, da gibt es jetzt natürlich einen grossen Unterschied. Ich habe jetzt vorhin erzählt vom natürlichen Schnee, wenn er entsteht, wenn er wachsen kann, völlig unterschiedliche Formen kann annehmen. Und beim technischen Schnee aus einer Schneekanone sind das grundsätzlich einfach die Wassertropfen. Und die Wassertropfen fühlen von außen nach innen gefrieren. Das heisst, in erster Linie sind die Körnchen einfach einmal rund und haben nicht schöne sechseckige Formen wie der Naturschnee. Und da gibt es aber noch andere Unterschiede. Das technische Korn ist dann in Abhängigkeit von der Tropfengröße, aber immer viel kleiner als das Naturschneekorn. Also technisches Schneekorn ist ca. 10-mal kleiner als das Naturschneekorn.
Löse ich den Schneekristall so, wie er sie beschrieben hat, beim natürlichen Schnee gar nicht auf gar keine Art künstlich herstellen?
Mal, das kann man auch. Also wir machen im Labor können wir sehr naturnahen Schnee in ganz verschiedensten Formen herstellen. Aber das ist eine andere Technik. Das ist eine Technik, wo man Luftfeuchtigkeit erzeugt und bei einer gewissen Lufttemperatur, also so minus 12, minus 15 Grad, kann sich dann an Hindernis, also wenn man sich vorstellt, dass in der Natur Staubkörnchen oder Gefrierkörnchen vorhanden sind, tut man da einfach etwas simulieren, zum Beispiel mit kleinen Fäden. Und dann bilden sich an diesen Fäden die Kristalle bilden und dann kann man sechseckige Kristalle züchten in unterschiedlichen Formen. Also das ist schon möglich im Labor. Oder es gibt auch jetzt ein System, das von außen angewendet wird, wo man versucht, so Pulverschnee herzustellen. Das ist durchaus technisch möglich.
Der Hans-Uli Reiner haben wir hier gehört vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF Davos. Ich bin sicher, wenn ihr Wintersport betreibt, dann habt ihr bei einem Sturz zum Beispiel auch schon ein Move aus Schnee mitbekommen. Oder eure Kinder haben ganz bewusst Schnee gegessen. Wie unterschiedlich schmeckt eigentlich natürlicher Schnee und Zürichen, der maschinell hergestellt wird? Schräge Frage, oder? Antwort gerade als nächstes. Hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1, The Mavericks und Pizzi Rico.
SRF 1.
Musik aus Luzern gehört hier auf SRF 1, Elian. Love, love, love. Am 19 Minuten nach der 10. Die Sendung Treffpunkt tummelt sich heute sozusagen im Schnee. Ganz so wie viele Schweizerinnen und Schweizer jetzt in diesen Tagen den Schnee in ihren Sportferien geniessen. Ob maschinell hergestellten oder natürlichen Schnee. Wenn man ihn ins Maul bekommt, unterscheidet er sich eigentlich vom Geschmack her? Künstlichen und natürlichen Schnee. Das wollte ich vom Hans-Uli Reiner vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF Davos wissen.
Ah, da habe ich noch keinen Unterschied festgestellt. Das ist beides Wasser. Man kann vielleicht sagen, das eine ist destilliertes Wasser. Der Naturschnee ist destilliertes Wasser und das andere ist halt je nachdem eben Trinkwasser. Und da könnte man jetzt durchaus ja einen Unterschied feststellen. Ich habe das noch nie gemacht, aber es ist denkbar, dass Unterschied feststellbar ist, weil der technische Schnee, den wir auf der Piste haben, wird eigentlich aus Trinkwasser produziert.
Nehmen wir mal ein Mufo.
Ja, das ist gut zum Probieren.
Hans-Uli Reiner, Schneeflocken allein bringen ja noch keine Winterlandschaft. Wie bilden sich die Schneedächen jetzt zuerst mal vielleicht angeschaut beim natürlichen Schnee?
Also beim natürlichen Schnee haben wir ja die Schneeflocken, die auf dem Boden kommen und sobald die am Boden sich berühren, fangen die an zu zusammenwachsen. Weil Schnee ist ein Sintermaterial, alle Körnchen, die sich berühren, fangen an zu zusammenwachsen. Unter das entsteht eine Schneedecke, die dann je nach Sinterprozess oder je nach Vorgang von dem Sinterprozess fester wird oder weniger fest ist. Also entsteht eine Schneedecke und mit jeder frischen Schneeschicht, die draufkommt, entsteht wieder eine Schicht, die vielleicht eine andere Dichte hat und andere Eigenschaften als die, die gerade vorne da war.
Funktioniert das beim Kunstschnee oder beim künstlichen Schnee, wie die ihn nennen, genau gleich?
Ja, dort ist das etwas anders. Dort tut man ja eigentlich den Schnee produzieren, möglichst flächig produzieren, sodass man nicht mehr viel verstoßen mit der Maschine. Und weil der Schnee eben viel kleinere Körnchen hat, ist die Dichte auch viel grösser. Also beim Naturschnee reden wir beim Neuschnee von einer Dichte von 50 bis vielleicht 250 Kilo pro Kubikmeter. Und beim technischen Schnee hat er als neuer Schnee eine Dichte von 350 bis 550 Kilo pro Kubikmeter. Das heisst, der Schnee ist viel dichter, kann schneller zusammensintern und wird schneller fest. Und für einen Pistenbau ist das eigentlich das Ideale. Naturschnee muss man viel mehr verdichten, also man muss mehr mit der Maschine drüber fahren, bis er die Festigkeit überkommt. Hingegen der technische Schnee hat eigentlich die Dichte schon oder die Festigkeit schon fast, wo er braucht, dass auch Skifahrer drüber fahren können. Und dann muss man eigentlich nur noch einfräsen und dann ist der schon parat für den Schneesport.
Aber es heisst ja auch immer, der künstliche Schnee sei sehr aggressiv, auch gegen die Skikanten.
Ja, das ist interessant. Wir haben in einer FIS-Studie vor ein paar Jahren mal die Athleten befragt und über die Aggressivität. Und es hat jeder eine bisschen andere Vorstellung über die Aggressivität vom Schnee. Sicher ist, dass er eben durch die kleinen Körnchen und die hohe Dichte, die er hat, eben auch dementsprechend fest wird. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass pro Zentimeter Kante halt mehrere Körnchen Berührungsfläche haben als im Naturschnee, wo nicht so dicht ist und nicht so hart und grössere Körner. Und das wirkt sich dann aus, dass der Schnee man sagt, wahrscheinlich aggressiver wirkt, dass Kanten, wenn sie mal greifen, eben fester greifen und weniger Elastizität spürbar ist als eine Naturschneepiste.
Nichtsdestotrotz sagen Experten, Kunstschnee sei für einen Pistenbetrieb besser als Naturschnee und auch sicherer. Wie seht ihr das?
Also besser ist er auf jeden Fall, weil er einfach eben weniger Arbeit braucht. Man kann ihn beschneien und er hat schon die Dichte und relativ schnell die Festigkeit, die eine Piste braucht. Und von der Sicherheit her ist vielleicht die Frage, was man da vor allem anschaut. Das ist natürlich eine technisch beschneite Piste. Die Oberfläche hat eine grosse Homogenität. Das heisst, es ist nicht da mal weich und da mal hart. Und das macht das Ganze vor allem im Rennsport natürlich sicherer, dass die Piste gleichmässiger ist. Eine Naturschneepiste hat eher halt das Risiko, dass sie mal ein Stückchen weicher ist und wieder einen Meter noch ganz weich oder ein Loch. Und das wirkt sich dann eigentlich für die Sicherheit negativ aus.
Der Hans-Uli Rinner, Leiter der Forschungsgruppe Industrieprojekt und Schneesport am Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF Davos. Jetzt haben wir sie in dieser Stunde schon mehrfach von sogenannten künstlichem oder eben maschinell hergestelltem Schnee gehabt. Wie funktioniert eigentlich so eine maschinelle Beschneiung? SRF 1 fragt nach in wenigen Minuten. Hier in der Sendung Treffpunkt. Jetzt ein Duett von zwei grossen Namen, der Reinhard May, zusammen mit dem Heinz Rudolf Kunze, immer für dich da.
Das Leben ist nicht grausam, das Leben ist nicht zahm. Das Leben ist gedankenlos, reine Gegenwart. Es lässt dich nicht gewinnen, es lässt dich nicht im Stich. Es lässt den Dingen ihren Lauf, denn es meint nicht dich. Du kannst daran zerbrechen, du kannst es überstehen. Lässt es wohl am besten bloß irgendwie geschehen. Aber ich bin immer für dich da, egal ob Kontinente weit oder einen Augenaufschlag.
ich am Leben bin, find ich Wege zu dir hin. Ich bin immer für dich da. Wir hören in der Ferne den wunderschönen Ton. Wir warten auf Belohnung, welche Illusion. Man kann es drehen und wenden, das Glück will hoch hinaus. Es kommt wie Diebe in der Nacht und es raubt uns aus. Wozu das alles gut ist, ein unbekannter Plan und der Versuch, ihn zu verstehen, reine Größenwahn. Aber ich bin immer für dich da. Es kommt mir vor, als ob ich dich zum ersten Mal vor Jahrmillionen sah. Mein Aussichtsturm in Babylon, mach einfach nur Gebrauch davon. Ich bin immer für dich da. Ja, denn ich bin immer für dich da. Egal ob Kontinente weit oder einen Augenaufschlag nah. Solange ich am Leben bin, finde ich Wege zu dir hin. Ich bin immer für dich, ich bin immer für dich, ich bin immer für dich da. Immer für dich da, immer für dich da.
Verkehrsinfo SRF von 10.28 Uhr in der Region Zürich vor dem Gubrist-Tunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz sowie auf dem Westring ab Urdorf Nord. Stockender Verkehr.
I grew strong and I learned how to get along and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I
I Will Survive mit der Gloria Gaynor auf SRF 1. Ja, ihr hört es. Kante, he? Das ist Musik in den Ohren von den Alpinsportlern. In diesen Tagen geniessen viele Schweizer Familien so auch ihre Wintersportferien. Aber Hand aufs Herz, was wäre der Wintersport heute ohne Beschneiungsanlagen? Auch diesen Winter haben die zum Teil wieder ziemlich müssen liefern. Gerade mal 4 Firmen beherrschen fast den ganz europäischen Markt von den Beschneiungsanlagen. Eine von diesen Firmen ist die Firma Bächler Top Track in Emmenbrück. Und es ist auch alles Mögliche her für Pistenpräparierung, unter anderem auch Maschinen mit Namen wie Nessie, Vanessa oder Nessie Medusa. Was tönt wie Vornamen, sind aber keine Menschen und auch keine Schneefeen, sondern dass sie eben Hightech-Schneelanzen zum Beispiel für die Beschneiung von Skipisten. Ich darf euch jetzt vorstellen, am Telefon der Klaus Dangel, er ist Mitinhaber von der Firma Bächler in Emmenbrück. Herr Dangel, also die Namen, die muss ich jetzt einfach ganz schnell ansprechen. Vanessa zum Beispiel, ist das, ich weiß nicht, ist das eure Frau oder wie?
Nein. Vanessa, das ist eigentlich in einem Brainstorming entstanden mit der Hochschule und dem SLF zusammen. Und da hat man gesagt, ein anmächerlicher Name. Und eigentlich kommt es vom variablen, neues Superschneesystem. Und so die Buchstaben aus den einzelnen Wörtern gehen eigentlich das Vanessa. So wie Nessie, neues Energieeffizienz. Schneesystem heisst.
Jeder Buchstabe hat eine Bedeutung bei diesen Namen, genau. Klaus. Dangel, wie funktioniert denn so eine topmoderne Schneelanze? Wie sind die heute aufgebaut? Könnt ihr uns das in ganz einfachen Worten erklären?
Ja, im Prinzip ist es sehr, sehr einfach. Es wird eigentlich Druckluft und Wasser wird vermischt in einer kleinen Düse. Die stellt pro Sekunde 1 Milliarde Schneekristalle her und von etwa einen Meter Entfernung kommen kleine Wassertröpfchen, die so zwischen 0,2 und 0,8 mm groß sind, werden in die Kristalle hineingeschossen und werden damit ergimpft mit dem Schneekristall. Und das gibt dann die kleinen Schneekrügel, kann man eigentlich sagen.
Also überhaupt gar keine Hexerei und alles natürlich?
Alles, nur Wasser und Luft, Druckluft.
Wasser und Luft, alles ein bisschen im richtigen Druck, oder? Das ist natürlich
genau,
wichtig.
Genau, genau.
Wie berechnet ihr denn, wie viele von diesen Lanzen das es braucht, für eine Piste zu beschneien? Ich gehe mal davon aus, dass das ja genauestens muss analysiert werden.
Ja, im Prinzip jein. Ich sage mal so, heute wird eigentlich die Abstände von den Schneekanonen werden immer kürzer gemacht, weil die Zeitfenster, wo man Schnee machen können, die werden immer kleiner. Gerade vor der Weihnacht haben wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel, also letztes Jahr, haben wir gerade mal 3 Tage oder 4 Tage, wo man hätte Schnee produzieren können. Und in diesen Fenstern muss man natürlich möglichst viel Fläche abdecken können.
Also ihr habt während diesen 3 Tagen Schnee produzieren können, weil dann Bedingungen überhaupt möglich gewesen sind, weil
genau,
es dann das Wetter zugelassen hat, so muss man
ja
sagen.
Wir brauchen im Prinzip brauchen wir ja Minusgrad, weil die Hauptenergie zum Schnee produzieren, die kommt natürlich aus der Umgebungsluft. Wir können ja die Umgebungsluft können wir nicht abkühlen. Und das heisst, wir brauchen Minus.
Und es kann auch zu kalt sein, oder?
Nein, ich kann es eigentlich nicht.
Das kann es nicht. Also so richtig kalt, das macht ihr auch nicht.
Nein, darum gibt es ja auch wieder die Medusa. Das ist jetzt zum Beispiel die 2-köpfige Lanze oder 3-köpfige Lanze. Und die macht dann extrem viel Schnee, wenn es sehr kalt ist. Da haben wir einfach mehrere Köpfe an einer Lanze, um möglichst viel Schnee in kürzester Zeit können auszubringen. Egal, wie kalt das ist.
Klaus Dangel, Mitinhaber von der Firma Bächler Top Track, die solche Beschneiungsanlagen installieren und bauen. Jetzt gibt es ja viele Stimmen, die sagen, so Beschneiungsanlagen, das sei eine Naturverschandelung. Schon nur zum Anschauen. Ich weiss nicht, Herr Dangel, gibt es da künftig vielleicht ein bisschen noch dezentere Modelle? Oder was ist so der letzte Schrei?
Ja, ich sage mal, es ist ein bisschen Geschmackssache. Viele sagen, die Lenzen sind eigentlich unauffällig im Gelände. viele Skigebiete rum jetzt auch sofort nach dem Schnee ab. Also dann sie aus der Piste nehmen, schon weg der Unfallgefahr und andere lassen es stehen, weil sie sagen, das stört ja niemanden. Aber das ist Geschmackssache, würde ich jetzt mal sagen.
Also das ist jetzt mal ganz das Ästhetische mal angeschaut. Was gibt es für Entwicklung in Zukunft? Was tut sich da?
Ja, die Entwicklung in Zukunft ist eigentlich die, immer bei möglichst höheren Temperaturen können zu schneien und möglichst wenig Energie zu verbrauchen natürlich.
Also das ist das höchste Ziel, oder? Möglichst wenig Energie zu verbrauchen?
Ja, wir haben eigentlich das höchste Ziel im Prinzip schon erreicht mit unserer Null-Energie-Lanze, wo wir eigentlich gar keinen Strom mehr brauchen. Wir arbeiten rein mit dem Wasserdruck, wo dann von den jeweiligen Speichersee, je nachdem auf welcher Höhe das sind, den Druck fürs Wasser generiert.
Der Klaus Dangl haben wir hier gehört, Mitinhaber von der Firma Bechler Zemmenbruck, die so Beschneiungsanlagen herstellen. Vielen herzlichen Dank für die Informationen und noch einen schönen Restwinter.
Sehr gerne. Ich sage auch herzlichen Dank. Dankeschön. Und wünsche auch einen guten Restwinter und eine gute WM.
Merci vielmals. Immer wieder kommt die Frage auf, was die künstliche Beschneiung für Auswirkungen auch hat auf die Natur. Die Sendung «Treffpunkt» fragt in dieser Thematik hier auch noch in wenigen Minuten hier auf SRF 1. Schöne Nummer jetzt von Chris Isaak und «Wicked Game».
I never dreamed that I'd love somebody. Nothing wrong for you to feel this way. You're trying to be strong. It's harder every day. You have to run a home, a job and family. But sometimes it's too much, and no one else can see. 'Cause men can be so blind, unfocused, out of range. When Superwoman cries, then something has to change. So tell him that you've really had enough. Show him that he's really out of touch. Tell him when it's getting all too much, and you just want him to hold you. Tell him he should take a look at you and open up his eyes to all you do. Show him that you need him by your side, and that you do this all for love. He'll say in his defense, his days are busy too, and life can be intense. But that is no excuse. Yes, I can be so blind, unfocused, out of range. When my Superwoman cries, then something has to change. So tell me when you really had enough. Show me that I'm really out of touch. Tell me when it's getting all too much, and you just want me to hold you. Tell me I should take a look at you and open up my eyes to all you do. Show me that you need me by your side, and that you for
Ja, sozusagen doppelter Chris. Chris mal zwei. Zuerst Chris Isaac, Wicked Game, und da Chris de Burgh mit All for Love. Die Sendung Treffpunkt setzt sich heute saisongerecht mit Schnee auseinander. Nicht zuletzt sind jetzt ja viele Familien in der Skiferien. Skifahren ist in vielen Gebieten nicht ausschließlich mit natürlichem Schnee möglich, oder ist das eben nicht der ganze Winter durch bis hierher gewesen? Bei Schneigsanlagen machen das Wintervergnügen erst richtig möglich. Mit was für Folgen für die Natur eigentlich? Die Frage ist an Hans-Uli Rinner vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF Davos.
Da gibt es unterschiedliche Ansichtsweisen natürlich. Vom Umwelteinfluss von der Beschneiung kann man eigentlich sagen, dass langfristige Versuche und Untersuchungen gezeigt haben, dass der Einfluss nicht sehr gross ist. Es gibt zwar Veränderungen in der Pflanzenwelt, es gibt so die Schneetälchenpflanzen, die das lieber haben, wenn im Frühling 3 Wochen länger Schnee liegt als andere Pflanzen. Also vor allem die Ausaperungszeit, die hat einen Einfluss auf Pflanzenarten. Umgekehrt kann man natürlich sagen, dass dank der beschneiten Piste auch die Grasnarbe geschützt ist, sodass die Kanten der Ski und Pistenmaschinen die Grasnarbe weniger kaputt machen. Ein anderer Teil ist die Belastung vom Stromverbrauch. Da haben wir können aufzeigen in einem Projekt mit einem Industriepartner, dass man Schneemaschinen herstellen kann, die viel weniger Strom brauchen, oder sogar Schneemaschinen, die gar keinen Strom mehr brauchen. Ich denke, dass da die Entwicklung weitergeht, dass in den nächsten Jahren die Maschinen auch weniger Strom werden brauchen. Ein weiterer Teil ist der Wasserverbrauch. Man kann nicht Schnee produzieren ohne Wasser, und man kann auch nicht weniger Wasser verbrauchen für einen Kubikmeter Schnee. Grundsätzlich brauche ich für einen Kubikmeter Schnee einen halben Kubikmeter Wasser. Und das kann ich eigentlich nicht gross verändern, weil ich will ja die Dichte von 500 Kilo, weil das ideal ist für einen Pistenbau. Also es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt leichten Schnee mache, Pulverschnee mache, dafür nur 20 Liter Wasser brauche für einen Kubikmeter Schnee, wenn ich dann umso mehr Schnee brauche, weil ich ja wieder verdichten muss für die Piste. Wo ich Wasser spare, ist in dem Sinn, dass nur so viel Schnee produziert wird, wenn ich wirklich brauche. Und da gibt es bereits sogenannte Schneehöhenmesssysteme, die in den Pistenfahrzeugen installiert werden, und mit Hilfe von GPS-Messungen sieht der Fahrer genau, wo er wie viel Schnee hat. Das heisst, er kann da, wo er viel hat, kann er Schnee dorthin schieben, wo er wenig Schnee hat. Und längerfristig kann dann eben auch die Schneemaschine anders platziert werden. Also, dass der Schnee wirklich dort hergestellt wird, wo man ihn braucht. Und das hat an Ort, wo man jetzt das schon ein paar Jahre macht, in Österreich zum Beispiel, im Meierhofen oder Schladming, hat das dazu geführt, dass sie bis 30% weniger Schnee produzieren und 30% weniger Wasser brauchen. Und das ist natürlich auch preislich und aus Kostenüberlegungen ein Riesenschritt und tendenziell sicher in die richtige Richtung.
Hans-Uli Rinner vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos. Klimaforscher prophezeien, bis in 30 Jahren wird es in tieferen Bergregionen kaum mehr Skigebiete geben. Teilt ihr diese Einschätzung?
Ja, tendenziell wird das vielleicht schon in die Richtung gehen. Das ist aber nicht nur eine Frage der Temperaturen, die steigen. Grundsätzlich geht es darum, wie viele Schneestunden habe ich noch zur Verfügung. Also eine Schneestunde ist zurzeit mit der heutigen Technologie eine Feuchtkugeltemperatur von etwa minus 3 bis 4 Grad. Das heisst, Temperaturen müssen im Bereich von 0 oder unter 0 Grad sein. Und je weniger so Schneestunden ich zur Verfügung habe, desto bessere Anlage brauche ich. Ich kann natürlich sagen, wenn ich nur noch 12 Schneestunden habe im November, dann brauche ich eine Anlage, wo ich in 12 Stunden mein Skigebiet so einschneiden kann, dass ich die Lift laufen kann. Und die Technologien gibt es eigentlich auch. Die Frage ist dann eben, ob ich das dann auch vermag, ob dann der Ertrag dann auch dementsprechend
Aber eben, inwiefern kann sich die Kunstschneetechnologie überhaupt auf wärmere Zeiten in Anführungsstrich einstellen?
Also die Technologie, die jetzt hauptsächlich eingesetzt wird, die sogenannte Düsentechnologie, die kann sich nicht einstellen, um über Plusgrad Schnee zu produzieren. Aber es wird ja in den höheren Lagen wird es immer Schneestunden geben im November und Dezember, wo die Temperaturen unter 0 Grad sind. Also wird immer ein grosser Teil des Skigebiets wird nach wie vor mit dieser Technologie Schnee produzieren. Dann wird es aber wahrscheinlich Grenzgebiete geben. Ich sage jetzt in den tieferen Regionen, Talabfahrt oder eben tiefere Skigebiete. Dort werden zusätzliche andere Technologien immer mehr Fuß fassen. Es gibt dort schon Technologien, die völlig temperatur- und wetterunabhängig Schnee produzieren können. Es ist einfach so, dass die den Schnee noch an Ort produzieren und der Schnee muss dann irgendwo hintransportiert werden, auf die Läupe oder auf die Piste. Aber diese Technologien werden nicht die ganze Düsentechnologie ersetzen, sondern einfach als Ergänzung an den Orten, wo Düsentechnologie nicht mehr langt. In höheren Regionen wird man nach wie vor mit der Düsentechnologie Schnee produzieren, auch in 30 Jahren noch.
Das Zukunftsaussichten von Hans-Uli Rinner vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF Davos. In der Sendung «Treffpunkt», wo wir den maschinell hergestellten Schnee heute mal genauer unter die Lupe genommen haben. Allen, die in diesen Tagen am Wintersport machen, sind gute und unfallfreie Fahrtdauersitz. Das ist SRF 1 am Dienstagvormittag mit Mike and the Mechanics, The Living Years.
My baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years. So say, say, say.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.